Liebe Gemeinde, Sie haben es mitbekommen, schon seit Wochen, seit einigen Wochen kommt der beschauliche Ort an der Ostsee nicht mehr zur Ruhe. Heiligendamm kommt nicht mehr aus den Schlagzeilen als Schauplatz des G8-Gipfels in den nächsten Tagen. Sie haben gehört von den sehr ausgedehnten Sicherheitsmaßnahmen, die dort organisiert worden sind. Es kommen dort die Führer der angeblich mächtigsten Nationen der Welt zusammen. Und der wache Beobachter fragt sich natürlich, wohin werden sie die Welt führen? Wohin geht die Welt? Wie viel Macht haben die Regierungschefs männlichen und weiblichen Geschlechts wirklich? Welche Macht- und Kräfteverhältnisse stehen möglicherweise im Hintergrund? Also etwa Machtfaktoren der Wirtschaft, irgendwelche Bündnisse, die kein Journalist zu sehen bekommt, die nirgendwo offiziell dokumentiert sind. Der Beobachter fragt weiter, wohin wollen die uns überhaupt steuern? Was werden sie bewegen? Werden sie Geschichte schreiben oder nur Steuergelder verbrauchen? Wohin bewegt sich die Weltgeschichte? Was bewegt die Geschichte? Wer bewegt die Geschichte? Sind es diese 8 Regierungen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, USA, Kanada und Russland? Und übrigens die Europäische Kommission ist zusätzlich noch bei allen Sitzungen auch mit vertreten als ein Faktor. Die Europäische Kommission, sind es diese 8 oder 9 oder sind es 16? Wer regiert? Das sind Fragen, die jeden wachen Menschen beschäftigen sollten. Und offensichtlich hält es der lebendige Gott für wichtig, dass gerade seine Kinder sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Fragen der Weltgeschichte, Fragen der Machtverhältnisse. Sonst würden uns diese Themen in der Bibel nicht auf Schritt und Tritt auf die Tagesordnung gesetzt. Ganz besonders in dem Buch passiert das, das wir zurzeit in unserer Predigtreihe behandeln, im Buch Daniel. Und heute ist einfach der nächste Abschnitt dran, in der ganz normalen Abfolge unserer Predigtreihe, ausgerechnet Kapitel 7. Das ist ein besonderes Kapitel, weil mit Kapitel 7 die zweite große Hälfte des Danielbuches beginnt. Wenn Sie so wollen, die zweite Halbzeit. Bis dahin, in den ersten 6 Kapiteln von Daniel, haben wir so die persönliche Geschichte des Daniel und auch seiner Freunde kennengelernt, haben gesehen, wie Gott ihn nach der Deportation von Israel nach Babylonien dort hat studieren lassen, dort hat Karriere machen lassen in einem guten Sinne, wie Daniel wichtige Funktionen wahrnehmen und Gott ihn in erstaunlicher Weise gebrauchen konnte dort in der heidnischen Metropole im Zentrum der damaligen Macht. Kapitel 1 bis 6. Und jetzt von Kapitel 7 an bis zum Ende, bis Kapitel 12, erfahren wir weitere Visionen, weitere Prophetien, die Gott dem Daniel in dieser Zeit geschenkt hat. Es wird dann immer genau zugeordnet. Es wird gesagt, in dem und dem Jahr, als er unter dem und dem König diente, da erhielt er die und die Vision. Wir bekommen also ab Kapitel 7 weitere Visionen und Prophetien, die jeweils genau zugeordnet werden, genau datiert werden. Und so steigen wir jetzt gleich in diesen spannenden, auf den ersten Blick etwas rätselhaften Text ein, den Sie vor sich haben, unter der Fragestellung, wohin geht die Welt? Wohin läuft die Weltgeschichte? Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett, also in der Nacht, als er schlief, und er schrieb den Traum auf und dies ist sein Inhalt. Wir schreiben wahrscheinlich das Jahr 553 vor Christus, so ordnen es die meisten Ausleger ein. Das sind etwa noch 14 Jahre vor dem Drama in der Löwengrube. Also wir befinden uns hier etwa 14 Jahre vor Daniel 6, nur dass Sie es zuordnen können. Daniel ist zu dem Zeitpunkt schon so zwischen 66 und 68 Jahre alt, hat also schon viel erlebt, viel mitbekommen. Und was Gott ihm jetzt zeigt, Daniel 7, das gehört wahrscheinlich zu den aufwühlendsten Prophetien, die in der Kirchengeschichte auch besonders viel Aufmerksamkeit erregt haben und manche Kontroversen ausgelöst. Gleich zu Beginn wird mit einem plastischen Bild, Sie haben den Text ja vor sich, eingeführt, worum es gehen wird. Vers 2, da heißt es, ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die 4 Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und 4 große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Also gleich zu Beginn dieses dramatische Bild, das große Meer, das ist in der Bibel ein Bild für das Völkermeer. Können Sie im Psalm 46 ab Vers 4 nachlesen oder auch in Jesaja 17 ab Vers 12. Das Meer ist das Meer der Völker, die wilde, die stürmische Geschichte der Völker. Das ist das Meer. Das, worüber die Zeitungen schreiben. Das, was in den Nachrichten berichtet wird, das ist das große Meer. Und diese Weltgeschichte, dieses Völkermeer wird bewegt und aufgewühlt, so sagt Daniel hier, so sagt es Gott dem Daniel, durch die vier Winde unter dem Himmel. Was ist das? Die vier Winde, das können Geister sein, so kann man das auch übersetzen. Also wenn Sie so wollen, der Zeitgeist, der das Meer der Geschichte bewegt. Und wir wissen ja, dass Zeitströmung, Zeitgeist, Entwicklung, Ideologien nicht einfach neutral sind, sondern dass dahinter nach biblischer Aussage auch Mächtigkeiten stehen, auch geistige und geistliche Wirklichkeiten, die diese Geschichte mitbewegen. Es kann aber auch heißen, die vier Winde kann auch bedeuten, Gottes Boten. In Sacharja 6, da gibt es eine interessante Stelle, Sacharja 6, Vers 5, da heißt es, die vier Winde unter dem Himmel kommen hervor, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher aller Lande. Also Gott sendet sie. Und das kann auch mit drin stecken, dass gesagt wird, letztlich steht hinter allen Entwicklungen in der Geschichte Gott. Auch hinter dem, was ab nächste Woche passiert. Auch hinter dem, was hier in der Völkergeschichte berichtet wird. Das mindert nicht die menschliche Verantwortung, das mindert nicht die menschliche Schuld, die wir in dieser Geschichte auf uns laden. Aber letztlich heißt es, steht hinter allem Gott. Er ist es, gegen dessen Willen nichts bewegt werden kann. Er ist es, der seine Hand immer noch drüber hält, auch über dem tobenden Meer der Weltgeschichte. Er bringt diese Geschichte zu seinem Ziel. Und was passiert nun in dieser Weltgeschichte? Worauf müssen wir uns einstellen? Wohin geht die Welt? Das zeigt Gott dem Daniel mit vier großen Tieren. Vier Tieren, die in dieser Vision nacheinander aus dem Wasser steigen. Sie sehen das ab Vers 3. Es ist eine ungewohnte Sprachwelt, in die Daniel uns hier mit hineinnimmt. Aber Gott hat dieses Medium, dieses Mittel gewählt, um uns diese Informationen zukommen zu lassen. Und wir wollen versuchen, uns darauf jetzt einzustellen und einzulassen. Ab Vers 3. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und sieh, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Und danach sah ich und sieh, ein anderes Tier gleich einem Panther. Das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe ein viertes Tier, war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Aber als ich auf die Hörner acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn, also dieses kleine Horn, das immer größer wurde, hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Auf den ersten Blick, da klingen diese Verse völlig rätselhaft. Was will Gott dem Daniel zeigen? Was will Gott uns zeigen? Wer sind die vier Tiere? Für welche Mächte in der Geschichte stehen sie? Denn das ist das große Thema. Wir wollen uns jetzt schrittweise an diese Fragen heranrobben. Bestimmt wurde Daniel, als er das sah in diesem Traum, gleich erinnert, was meinen Sie, an den Traum von Nebukadnezar, den er 50 Jahre vorher gedeutet hatte. Und ich sehe auch, dass einige von Ihnen auch mit dem Kopfnicken sagen, jawohl, das kommt uns bekannt vor, diese Viererstruktur. Haben wir in Kapitel 2 gesehen. Das war etwa 50 Jahre vorher, Daniel noch ein junger Mann, wird an den Hof gerufen, um den seltsamen Traum Nebukadnezars zu erklären und auszulegen. Und Sie wissen, Nebukadnezar hatte dieses große Standbild gesehen mit vier verschiedenen Materialien und jedes Material stand für ein Weltreich, das sich in der Geschichte einer Zeit lang halten konnte. Zur Erinnerung, da war der Kopf aus reinem Gold, Babylon. Dann
Brust und Arme Silber, Medo-Persien, Meder und Perser. Dann Bauch und Lenden aus Kupfer oder Bronze, das war Griechenland, Alexander der Große. Und schließlich die Schenkel und Beine mit Eisen, das war das römische Weltreich mit seinen verschiedenen Phasen, mit seinen Ausläufern bis hin zu unserem Europa, das heute in der römischen Tradition steht. Und deswegen, als die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, so hieß es damals noch, gegründet wurde, geschah das in Rom und die Verträge heißen bis heute die römischen Verträge. Das ist die Tradition. Und jetzt kommt Kapitel 7. Ganz ähnlich auf den ersten Blick. Aber im Unterschied zu Kapitel 2 werden dieselben vier Weltreiche hier durch Tiere symbolisiert. Das fällt auf. Also nicht mehr bestimmte wertvolle Materialien, mehr oder weniger wertvoll, von Gold bis Eisen und Ton dann kam ja auch noch dazu, sondern Tiere. Das fällt schon mal auf. Und wir werden gleich noch sehen, warum es jetzt so weitergeht. Da ist zunächst der Löwe mit den Adlerflügeln in Vers 4. Das ist wieder jetzt das babylonische Weltreich, ja, das goldene Haupt. Das erste war wie ein Löwe, hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Es wurde von der Erde aufgehoben, auf zwei Füße gestellt. Nur, könnte man sagen, wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Im babylonischen Reich gab es merkwürdige Tierbilder, so Reliefs, das kann man heute noch studieren. Und da waren unter anderem auch Löwen und Adler als heilige Tiere gemalt und entsprechend verehrt. Das war so bekannt. Der König der Tiere, der Löwe, stark und mächtig. Der Adler, der König der Vögel, beweglich und elegant und schnell. Und so wurden dann später Löwe und Adler auch als Bilder für Nebukadnezar, den König, verwendet. Aber dann passiert etwas. Die Macht des Löwen wird gebrochen. Ich sah, heißt es hier, wie ihm die Flügel genommen wurden. Seine Entfaltung wird eingeschränkt. Seine Macht wird zurückgefahren und zerbrochen. Und am Ende bleibt ein schwaches, zerbrechliches Wesen zurück, nur ein Mensch mit einem menschlichen Herzen. Nicht mehr die Macht des Löwen und des Adlers. Das babylonische Reich kollabiert, es bricht zusammen und es wird ersetzt durch ein weiteres Reich. Auf den König der Löwen, auf den König der Tiere folgt ein Bär. Der Bär in Vers 5, der steht für das medopersische Reich oder die silberne Brust, wenn Sie so wollen. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hat in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Dieses steh auf und friss viel Fleisch, das ist die Aufforderung, erobere, setz dich durch. Und dieses Mann ist im letzten Endes wieder Gott, der hinter der Geschichte steht. Außergewöhnliche Kraft hat dieser Bär, er verbreitet großen Schrecken. Eine Seite ist aufgerichtet. Sie wissen, das war ein Reich, das sich aus Medern und Persern zusammensetzt. Und die Perser waren mächtiger als die Meder. Deswegen eine Seite aufgerichtet. Drei Rippen hatte er verschlungen. Das können die drei mächtigen Reiche vor ihm gewesen sein. Ägypten, Assyrien und Babylon. Oder die drei Rippen können auch drei Völker sein, die er erobert hatte. Babylon, Lydien und Ägypten. Kann beides sein. Jedenfalls, das hatte er schon verschlungen. Und er wird jetzt aufgefordert, seinen Beutefeldzug fortzusetzen. Und das gelingt für einige Zeit. Und dann tritt das dritte Tier auf den Plan der Weltgeschichte und das ist hier der Panther. Der steht für das griechische Weltreich Alexanders des Großen. Danach sah ich Vers 6 und siehe ein anderes Tier gleich einem Panther. Das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Und wieder heißt hier, ihm wurde große Macht gegeben. Und immer wenn diese Passivform in der Bibel steht, müssen wir aufmerken, dann ist oft Gott gemeint. Das sogenannte göttliche Passiv. Gott steht dahinter. Gott bringt die Geschichte in bestimmte Bahnen. Und der Panther, der Leopard, der war bekannt als ein schnelles, als ein leichtfüßiges Tier. Geschicklichkeit und Schnelligkeit sind kennzeichnend für ihn. Und das ist genau die Art und Weise, wie Alexander der Große sein Reich erobert und zusammengestellt hat. Sie müssen sich mal überlegen, in der kurzen Zeit von 334 bis 330, also innerhalb eines ganz engen Zeitfensters, hat Alexander der Große sein Riesenreich erobert, schnell wie ein Panther. Und wie der Löwe ist auch der Panther mit einem Vogelsymbol verbunden hier, das haben Sie gehört. Das erinnert so an Götterbilder aus dem Zweistromland, die oft mit zwei Flügelpaaren ausgestattet waren. Das ist ganz typisch, Götterbilder mit zwei Flügelpaaren. Das war ein Symbol der Göttlichkeit. Und wenn dieses Symbol hier immer auftaucht, dann wird damit auch Folgendes noch deutlich gemacht. Diese Weltreiche haben immer die Tendenz zur Selbstvergötzung. Diese Weltreiche, je totaler sie werden, umso mehr, haben einen religiösen Anspruch. Und sie sind alle schon Vorläufer des antichristlichen Reiches, das ja dann auch eine eigene Religion darstellen wird in sich. Der religiöse Anspruch weltlicher Macht. Achten Sie mal auf die Formeln, auf die Formulierungen, mit denen menschliche Machtblöcke manchmal wie Heilswirklichkeiten beschrieben werden. Tja, und dann die vier Köpfe, von denen hier die Rede ist. Wir wissen, dass nach dem Tod Alexanders das Reich in vier Gebiete unter vier Generäle aufgeteilt wurde, die Diadochen. Das ist hier schon vorhergesagt. Überlegen Sie, Alexander starb im 4. Jahrhundert vor Christus und das hier wird schon um 550 herum von Gott dem Daniel offenbart. Hochinteressant zu sehen, wie präzise diese Zusammenhänge dargestellt sind. So, und dann schließlich das vierte Tier. Nach dem Löwen mit den Adlerflügeln und dem Bären und dem Panther, schließlich dieses vierte Tier, das wird aber nicht mehr, das ist auch interessant, mit irgendeinem bekannten Vorbild bezeichnet, sondern es wird einfach nur noch genannt ein viertes Tier. Und es ragt völlig heraus aus dieser Galerie. Sehen Sie mal die Verse 7 und 8. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht, jetzt kommt so ein erster Höhepunkt, und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Von diesem Tier, das merken Sie schon, geht ein besonderer Schrecken aus. Das hat auch Daniel gespürt. Und vielleicht ist dieses Tier sogar eine Mischung aus den drei vorherigen. Es gibt nämlich eine interessante Parallele im Neuen Testament, in Offenbarung 2. Da wird auch dieses Tier der letzten Tage beschrieben, der Antichrist. Da wird auch dieses Tier beschrieben als das römische Reich, das alle vorhergehenden Reiche in sich aufnimmt. Und da heißt es in Offenbarung 13, Vers 2, und das werden Sie jetzt ganz anders zuordnen können, und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Da haben Sie alle drei Tiere beieinander. Und es ist sehr gut denkbar, dass dieses Tier, es ist nämlich, wir werden das noch sehen, die gleiche Person beziehungsweise die gleiche Macht, von der auch Offenbarung 13 spricht, dass dieses Tier diese Mischform darstellte. Es verbreitet Angst und Schrecken, es setzt sich mit eiserner Macht durch, eiserne Zähne. Erinnern Sie sich noch an Kapitel 2, das Standbild hatte Beine aus Eisen, das stand für Rom, und es zermalmt alle Konkurrenten mit brutaler Gewalt. Das heißt, Rom hat Zivilisationen und Völkerscharen massenweise zerstört, ohne Rücksicht auf Verluste. Dafür war das Römische Reich bekannt. Es hat unendlich viele Menschen in die Sklaverei geführt. Es hat Imperialismus pur auszubreiten versucht. Und nochmal wird hier am Ende von Vers 7 der qualitative Unterschied zu den drei vorhergehenden Reichen betont. Es war ganz anders als die vorigen Tiere, steht hier. Natürlich zerfiel die römische Herrschaft im 5. Jahrhundert nach Christus. Und trotzdem kann man sagen, dass sie in zersplitterter Form weiter besteht. Denken Sie an die 10 Zehen des Standbildes, die von diesen Füßen ausgehen, die ein Symbol waren, wie wir damals gesehen hatten, für die Zersplitterung des römischen Reiches, das aber trotzdem noch in sich einen gewissen Zusammenhang behält. Und wir hatten darin ein Abbild des gespaltenen Europas gesehen, das sich doch zusammengeführt weiß und das zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal enger zusammengeführt werden wird. Die Bibel macht deutlich, am Ende der Zeiten wird dieses letzte Weltreich, wird dieser Machtfaktor in römischer Tradition wieder zusammenwachsen. Und auf diese Zukunft richtet jetzt Daniel unseren Blick. Er spricht nämlich von den 10 Hörnern am Ende von Vers 7. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatten 10 Hörner. Wir fragen, was sollen die 10 Hörner? Gucken wir an das Ende von Kapitel 7, das haben Sie jetzt nicht vor sich, werden wir nächstes Mal sehen, oder übernächstes Mal, in Vers 27, da sehen wir, die 10 Hörner sind 10 Könige. Und aus der Offenbarung, die auch über diese Zeit berichtet, aus dem Neuen Testament, wissen wir, dass diese 10 Könige zeitgleich regieren werden. In Offenbarung 13 und Offenbarung 17 ist auch von diesen 10 Hörnern die Rede, 10 Könige, die als Herrschaftssystem des Antichristen miteinander verbunden sind. Die 10 Könige, die das Herrschaftssystem des Antichristen gewissermaßen begründen und als Hörner, das Horn der Macht, Horn ist immer ein Symbol der Macht in der Bibel, verstanden werden müssen. Also die geballte künftige Macht des Antichristen ist hier im Blick in diesen 10 Hörnern. Und dann passiert noch etwas. Ein kleines Horn tritt plötzlich auf die Weltbühne, lesen wir hier. Und dieses Horn schaltet dafür 3 andere Hörner aus. Was das im Einzelnen sein wird, können wir jetzt noch nicht sehen. Aber in Vers 24 am Ende von Kapitel 7 wird wieder über dieses kleine Horn gesagt, es wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. Das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Jedenfalls erkennt man in diesem Horn, das dann beschrieben wird in Vers 8, schon Anzeichen des Antichristen. Was wird der Antichrist sein? Dieses Horn wird Augen haben wie Menschenaugen, steht da in Vers 8. Augen wie Menschenaugen, das heißt, der Antichrist wird voraussichtlich ein normaler Mensch sein. Nicht über ein übernatürliches Wesen, sondern ein Mensch. Ein Mensch, der wahrscheinlich an irgendeiner Universität studiert, der eine gewisse Karriere macht und der dann in eine gewisse Machtposition kommt. So in etwa wird man den Antichristen erwarten müssen. Und er wird durch noch etwas gekennzeichnet sein, auch das steht in Vers 8. Er wird einen Mund haben, beziehungsweise ein Maul, das redet große Dinge. Nun könnte man das ja von manchem sagen, der hat ein Maul, das redet große Dinge. Aber hier ist das noch enger gefasst, was das bedeutet. Es meint Lästerung. Lästerung gegen Gott. Der Antichrist wird in besonderer Weise gotteslästerliche Reden führen. Und in Offenbarung 13, Vers 5, Sie merken schon, das ist so eine Art Parallelkapitel, in Offenbarung 13, Vers 5, da steht es ganz ähnlich. Da heißt es, es ward ihm gegeben, einen Mund zu reden, große Dinge und Lästerungen. Das ist der Antichrist. So, jetzt halten wir es fest. Jetzt haben wir, denke ich, die schwierigste Arbeit heute Morgen geschafft. Das ist gar nicht so einfach, diesen Zusammenhang zu sehen. Ja? Dieses Tier, dieses vierte Tier, das in den Versen 7 bis 8 beschrieben wird, das verkörpert die antichristliche Weltmacht der Endzeit. Und diese antichristliche Weltmacht der Endzeit wird stehen unter der Führung des Antichristen. So können wir das von Offenbarung 13 her noch deutlicher sagen, aber es wird schon hier auf den Weg gebracht, diese Information in Daniel 7. Das Römische Reich in seinen verschiedenen Ausprägungen wäre demnach ein Vorläufer des antichristlichen Weltreichs, der antichristlichen Weltmacht gewesen. Der heutige Leser, der kann dieses tierische Panorama noch viel leichter entschlüsseln als Daniel und seine Zeitgenossen. Wir haben 2 große Vorteile. Zum einen, für uns sind die meisten dieser Dinge schon geschehen, bis auf die allerletzten. Überlegen Sie mal, Daniel stand noch im Babylonischen Reich. Das war noch die Station des Löwen mit den Adlerflügeln. Der Bär sollte erst noch kommen, der Panther sollte erst noch kommen, das vierte Tier musste erst noch kommen. All diese zukünftigen Entwicklungen, die standen noch aus. Wir haben schon viel mehr von diesem Panorama wirklich als Geschichte zum Betrachten dargeboten. Und dann kommt noch etwas dazu, noch ein Vorteil, den wir haben. Uns liegen die zusätzlichen Texte vor, die 650 Jahre später etwa im Buch der Offenbarung im Neuen Testament uns von Gott gegeben worden sind. Also wir können das schon viel besser verstehen. Aber Daniel versteht es auch schon ansatzweise und wir wundern uns nicht, was dann in Vers 15 steht. Da steht nämlich, dass er einen großen Schrecken bekommt. Ja, da heißt es am Ende, und ich, Daniel, war entsetzt und dieses Gesicht erschreckte mich. Daniel spürt, was sich hier zusammenbraut. Natürlich, das Grundmuster dieser Abfolge, das war eben schon bekannt gewesen, ist doch klar. Diese 4 Reiche, die aufeinander folgen. Aber jetzt, wo Daniel so um die 68 Jahre alt ist, da erhält diese Zukunftsschau noch eine ganz andere Dimension. Und das ist das Erschreckende. Nebukadnezars Standbild, das war lebloses Material. Das hatte unterschiedliche Wertigkeiten. Das war eine, wenn Sie so wollen, objektive Darstellung, der Blick von außen. Daniels eigener Traum entlarvt etwas viel Schlimmeres. Er entlarvt das Wesen, das Innere dieser weltlichen Mächte. Und er entlarvt es als was? Als tierisch. Verstehen Sie, das ist die erschreckende Einsicht. Alle weltliche Macht, die sich von dem lebendigen Gott emanzipiert, bekommt eine tierische, eine bestialische Dimension. Das ist die Botschaft hier. Und man kann sagen, je größer die Macht, umso gefährlicher wird diese bestialische, tierische Tendenz. Das ist die provozierende Botschaft dieser ersten Verse. Sie lautet ganz einfach und bitte nehmen Sie das ganz deutlich auf. Menschliche Macht ohne Gott wird von der Sünde beherrscht und darum tierisch, bestialisch, in ihrer Tendenz. Das heißt nicht, dass jeder Herrscher eine Bestie ist. Das heißt nicht, dass da auch moralisch integre Menschen teilweise sich mühen können, etwas Vernünftiges für diese Welt zu erreichen. Aber das Wesen der Macht, die sich von Gott emanzipiert, das wird hier von Gott so dargestellt. Das heißt, wer mehr Macht besitzt, ist nicht böser als andere, aber er kann viel mehr Zerstörung und Unheil bringen, ja? Moralisch betrachtet ist das kein großer Unterschied, ob einer seine Frau verprügelt oder mutwillig einen Krieg anzettelt. Moralisch. Nur der eine kann unendlich viel mehr Menschen schaden als der andere. Ein Theologe hat das in einem viel zitierten Wort ausgedrückt. Er hat gesagt, Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Das heißt, Menschlichkeit ohne Göttlichkeit wird bestialisch. Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Und genau das ist die Botschaft dieser Verse. Und deshalb hilft es dem Menschen auch wenig, wenn er sich auf so einen aufgeklärten Humanismus beruft oder auf eine bestimmte Vorstellung von Menschlichkeit. Und wenn man dann diesen aufgeklärten Humanismus womöglich noch zur Basis der europäischen Kultur erklären will, Macht ohne Gott kann auf Dauer dieser bestialischen Gefährdung nicht entkommen. Hans Dannenbaum, der langjährige Direktor der Berliner Stadtmission, hat zu diesem Vers gesagt, was die Völkerwelt aus ihrer eigenen Mitte hervorbringt, wird immer tierisch sein. Zitat Ende. Und Karl Hartenstein, der Missionstheologe, drückt es so aus. Er sagt, der tiefste Charakter aller von Gott losen Weltmacht ist das Tierische. Der Mensch ohne Gott, die Macht ohne Gott, die Welt ohne Gott wird zum Tier. Und diese Mächte und Machthaber, die mögen sich durchaus religiös gebärden. Auch diese Weltreiche hier hatten ja ihre religiösen Symbole. Das war ja alles da. Sie hatten ihre Priester der Macht. Sie hatten ihre Eröffnungsgottesdienste und Zeremonien für ihre Kongresse. Aber sie haben die furchtbare Tendenz, sich selbst zu verabsolutieren und sich selbst letztlich religiöse Vollmacht und Weihe anzumaßen. Und wehe dem, der es wagt, dagegen anzutreten. Dann gibt's die Straflager, dann gibt's die Konzentrationslager, dann gibt es all diese schlimmen Folgen. Also das ist die erschreckende Antwort, mit der Daniel uns heute Morgen konfrontiert. Er sagt, wenn ihr fragt, wohin führt die Weltgeschichte? Wenn ihr fragt, wo treibt das alles hin? Dann ist das die erste Antwort, die Gott uns gibt. Die Weltgeschichte führt durch menschliche Macht und Schuld. Das ist die erste Antwort. Die Weltgeschichte führt durch menschliche Macht und Schuld. Und das heißt im Umkehrschluss, die Weltgeschichte führt nicht in eine zivilisiertere Zukunft. Die Weltgeschichte führt nicht in eine humane Weltordnung. Die Weltgeschichte führt nicht zu einer gerechteren Verteilung der Güter. Dahin führt sie nicht. Natürlich sollen wir Christen der Stadt Bestes suchen. Natürlich sollen wir uns als Bürger um eine Besserung der Verhältnisse im Sinne der 10 Gebote mühen. Natürlich sollen wir als Christen für die Presse- und Meinungsfreiheit eintreten. Und hoffentlich tun wir das. Natürlich sollen wir aufschreien, wenn der Staat mit sogenannten Antidiskriminierungsgesetzen verhindern will, dass etwa praktizierte Homosexualität noch als Sünde bezeichnet werden darf. Natürlich müssen wir aufschreien. Und wenn nicht so viele aufgeschrien hätten, wäre das Antidiskriminierungsgesetz möglicherweise noch schlimmer ausgefallen. Das müssen wir alles tun. Aber wenn wir bei alledem nüchtern bleiben wollen, dann dürfen wir dieses Panorama von Daniel 7 nicht vergessen. Und das heißt, die Weltgeschichte führt durch menschliche Macht und Schuld. Und um nicht missverstanden zu werden, will ich auch das noch sagen. Macht für sich genommen ist noch nicht schmutzig oder böse. Die Bibel öffnet uns eine durchaus positive Sicht auf die staatliche Ordnung. Denken Sie nur an Römer 13. Die Bibel sagt, dass die Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Die Bibel spricht sich ganz klar für das staatliche Gewaltmonopol aus. Das sollen wir als Christen akzeptieren. Aber selbst diese Ordnung, die Gottes Schöpferwillen gemäß ist, steht unter der unheimlichen Gefährdung der Sünde. Und bedenken Sie bitte, selbst unser vermeintlich demokratisches Nachkriegssystem ist inzwischen so weit auf den Hund gekommen, dass ungeborene Babys nahezu schutzlos zur Abtreibung freigegeben sind. Nahezu schutzlos. Weil sich immer jemand findet, der den Berechtigungsschein unterschreibt. Es findet sich immer jemand. Es findet sich immer eine öffentliche Stelle, die das tut. Und weil Regierungen und Parlamente einfach wegschauen. Einfach wegschauen. Und weil es bis heute nicht mal geschafft wurde, das Problem der Spätabtreibungen einigermaßen menschenwürdig zu regeln. Nicht mal das ist bisher geschafft worden. Was wollen wir dazu noch sagen? Und deshalb gilt, bei aller Loyalität der Christen, die wir dem Staat gegenüber leisten sollen und müssen, weil Gott das so will und weil es für die Ordnung wichtig ist, es gilt immer zugleich auch die Mahnung aus Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das heißt, als Christen dürfen wir nicht automatisch alles tun, was der Staat erlaubt. Sondern wenn der Staat etwas erlaubt, was gegen Gottes Wort ist, dürfen wir es nicht tun. Und umgekehrt gilt, als Christen dürfen wir nicht in jedem Falle unterlassen, was der Staat verbietet. Denn es kann sein, dass Gottes Wort uns dazu auffordert, etwas zu tun, was der Staat verbietet. Und dann müssen wir tun, was Gottes Wort uns sagt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist unsere Perspektive. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Gefährdung jeder Macht deutlich vor Augen behalten, wie es uns das Danielbuch zeigt. Aber wenn wir jetzt zu diesem Leben als Christen die Kraft und den Mut haben wollen, dann sollten wir unbedingt noch kennen, und ohne das darf ich Sie heute nicht entlassen, wie Daniels Traum weitergegangen ist. Nämlich noch am Ende von Vers 8, da scheint ja die antichristliche Macht zu obsiegen. Noch am Ende von Vers 8, da scheint das Böse endgültig die Oberhand zu behalten. Aber jetzt sehen Sie nur, wie es weitergeht, ab Vers 9. Und ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee, und das Haar auf seinem Haupt war rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron, und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl oder Strom, kann man sagen. Tausendmal Tausende dienten ihm, und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten, und die Bücher wurden aufgetan. Und ich merkte auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete, der Antichrist. Und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus. Denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben sollte. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft in dieser Vision, die Gott dem Daniel geschenkt hat. Die Weltgeschichte führt nicht nur durch menschliche Macht und Schuld, sondern, und das halten Sie bitte als zweite These fest, die Weltgeschichte führt vor Gottes Thron. Das ist unser zweiter Punkt. Die Weltgeschichte führt vor Gottes Thron. Ab Vers 9 werden die Thronsessel aufgestellt. Und ganz vorn, ganz in der Mitte präsidiert einer, heißt es hier, der uralt war. Und das meint nicht alt und gebrechlich, wie wir manchmal sagen, Asbach uralt, sondern das meint in der Bibel einen Ausdruck für Gott. Wörtlich heißt es ein Alter an Tagen. Damit wird Gottes Würde beschrieben. Aber auch Gottes ewige Existenz. Diese Weltreiche sind alle irgendwann vergangen. Sie waren sehr kurzlebig, trotz der Jahrzehnte, die sie manchmal dauerten. Aber Gott ist ewig. Er ist voller Würde. Er kann nicht sterben. Und überlegen Sie mal, was sind alle flüchtigen politischen Machtkonstellationen? Sei es in Babylonien, sei es am Verhandlungstisch von Heiligendamm. Was sind die gegenüber dem ewigen Gott? Die Weltgeschichte führt vor Gottes Thron. Und auch die Geschichte jedes Einzelnen. Und es ist jetzt hier in diesen Versen, als ob Daniel mit einer Beobachterkamera einen Schwenk macht und diesen harten Kontrast herausarbeitet. Eben fiel der Blick auf die Abfolge der verschiedenen Tiere, das Schrecklichste am Schluss. Und jetzt stellt Daniel uns die heilige Wirklichkeit vor Augen, die dieser Trinitatis-Sonntag feiert. Der heilige Gott, heilig, heilig, heilig ist der Gott Zebaoth. Und dann geht der Wochenspruch weiter, Sie haben es gehört, wie Bruder Otto das vorgelesen hat, alle Lande sind seiner Ehre voll. Das ist Gottes Anspruch. Alle Lande, die ganze Welt. Und das ist auch Gottes Verheißung für die Zukunft. Alle Lande werden seiner Ehre voll sein. Gott wird seine Ehre durchsetzen in allen Landen. Das wird er tun. So wird die Geschichte ausgehen. Und dieser Gott lässt den Daniel dann noch mehr sehen von seiner Heiligkeit und Herrlichkeit. Schauen Sie mal in Vers 9, da heißt es, sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Sehen Sie, das ist der heilige Gott, der hier beschrieben wird, der dreieinige Gott, Gottes Heiligkeit. Er weist sich worin? In seiner völligen Reinheit. Sein Kleid war weiß wie Schnee. Sein Haupthaar war rein wie Wolle. Übrigens sehen wir auch die Begriffe, mit denen Daniel hier von Gott spricht. Die machen deutlich, dass Gott Ähnlichkeit zu uns Menschen hat. Er hat uns ja nach seinem Bilde geschaffen, ja? Da steht, der Alte setzt sich, er hat ein Gewand, er hat Haupthaar. Gott ist nicht eine ganz ferne, nur transzendente, abstrakte Gestalt, sondern Gott ist der lebendige Gott der Geschichte, der uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und er ist absolut gerecht, er ist völlig hell, er ist rein weiß. Er ist der totale Gegensatz zu jeder Finsternis und Befleckung. Und überlegen Sie mal dagegen die Machtverhältnisse, die tierischen Machtverhältnisse der Menschen. Mit wie viel Bösem sind die befleckt? Mit wie viel Korruption? Mit wie viel Mord und Totschlag? Mit wie viel Gemeinheit und Lüge und Unrecht und Unmoral sind die erbaut worden? Und dagegen der heilige, absolut reine Gott, der sich dem Daniel hier so zeigt. Und wissen Sie, daraus folgt dann das Gericht, denn Gottes Wirklichkeit bedeutet für alle Menschen, die ihm begegnen, Gericht. Ob das einzelne Menschen sind, ob das Weltreiche sind, ob das Regierungen sind, es bedeutet Gericht. Und Gericht wird in der Bibel wie ausgedrückt? Mit dem Bild des Feuers meistens. Und deswegen steht das hier auch, Feuerflammen waren sein Thron. Und die Räder dieses Throns, es gibt im Alten Testament oft so seltsame Beschreibungen, finden Sie bei Hesekiel auch, dass Gottes Thron in seiner Dynamik und Beweglichkeit wie auf Rädern dargestellt wird. Das sind rätselhafte Bilder, aber diese Räder sind loderndes Feuer und von ihm geht aus ein langer feuriger Strahl. Feuer als Bild für Gericht, loderndes Feuer, das kommt häufiger in der Bibel. Und das heißt, in Gottes Heiligkeit, in Gottes Reinheit, da wird alles Unheilige, da wird alles Widergöttliche verzehrt, aufgezehrt, gerichtet. Es kann nicht bestehen. Und diesem heiligen Gott, dem gebührt dann dieses Lob, diese Anbetung, diese Verehrung von Millionen von Stimmen, 10.000 mal Zehntausende. Jetzt geschieht das durch die Engel. Und die Bibel sagt sehr deutlich, dass das in der Zukunft einmal auch unsere Aufgabe sein wird, einzustimmen in diesen Chor der Zehntausende mal Zehntausende, um den heiligen, dreieinigen Gott zu ehren und zu loben. Hier ist unsere Aufgabe schon beschrieben, die wir als Kinder des lebendigen Gottes einmal wahrnehmen werden. Und dann geht das Ganze auf das Ziel zu. Und dieser Gott, der spricht jetzt der Weltgeschichte und ihren Mächten das letzte Wort. Vers 10, das Gericht wurde gehalten. Und wörtlich heißt es, das Gericht setzte sich. Also da waren offensichtlich mehrere beteiligt. Und vom Neuen Testament wissen wir, wer da alles beteiligt ist bei dem Gericht, das sich setzt. Das ist Gott der Vater, das ist Gott der Sohn. Aber die Bibel sagt, dass auch die Heiligen, das heißt auch die Kinder Gottes, werden an diesem Richten Gottes in irgendeiner Weise beteiligt sein. Sie erinnern sich vielleicht daran, wie in der Gemeinde in Korinth Ärger eingebrochen war, weil ein Christ gegen einen anderen vor dem öffentlichen Gericht zu Felde gezogen ist. Und was sagt Paulus ihnen da in 1. Korinther 6, Vers 2? Wie könnt ihr gegeneinander vor Gericht gehen, wenn ihr als Christen, als Heilige, doch mal die Welt richten sollt? Da wird ganz deutlich gesagt, dass Gott uns an diesem Gerichtshandeln in einer für uns noch zu definierenden Weise beteiligen wird. So, und dann führt Gott seine Beweismittel an. Das steht hier auch. Bücher wurden aufgetan. Gott weist jedem, den er verurteilt, nach, was er getan hat. Gott ist kein Gott der Willkür, sondern der Gerechtigkeit. Und dann sehen Sie das Ergebnis dieses Gerichts in Vers 11, dieses widergöttliche Tier, es wird getötet. Und da steht nicht nur einfach, dass es getötet wird, sondern es wird gewissermaßen zweimal getötet. Sein Leib, der umkommt, wird ins Feuer geworfen. Und Offenbarung 13 sagt dann, er wird in den feurigen Pfuhl geworfen. Und dieser feurige Pfuhl wird in Offenbarung 20 dann so genannt. Das ist der zweite Tod. Der zweite Tod, das heißt nicht einfach nur Beendigung der Existenz, nicht einfach nur der natürliche Tod dieses Antichristen, sondern der zweite Tod meint die ewige Verdammnis, die ewige Hölle, die ewige Strafe, von der Herr Jesus gesagt hat in Markus 9, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Das ist die Realität des Gerichts über diesen Antichristen. Und man schaudert, wenn man das liest. Und am Ende steht dann Vers 12, wo es heißt, und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt. Von Gott nämlich, wie lang ein jedes leben sollte. Und damit ist die Macht aller menschlichen Weltreiche endgültig erledigt. Das vierte Weltreich wird also nicht durch ein früheres nochmal ersetzt, das wieder ein Comeback feiert, sondern es ist dann Schluss. Hier heißt es, mit der Macht der anderen war es auch aus. Gott, der Herr, hat ihnen eine Grenze gesetzt, eine Frist bestimmt. Diese Frist können sie nicht überschreiten. Und dieses Gericht Gottes, das beginnt schon mitten in der Weltgeschichte. Babylon wurde gerichtet, mitten in der Weltgeschichte. Persien wurde gerichtet, mitten in der Weltgeschichte. Griechenland wurde gerichtet, mitten in der Weltgeschichte. Der erste Teil des Römischen Reiches wurde gerichtet, mitten in der Weltgeschichte. Und seine Fortsetzung wird dann gerichtet werden am Ende. Das ist die große Wahrheit. Liebe Gemeinde, das ist die große Wahrheit, die uns aus diesen Versen heute Morgen entgegenleuchtet. Wir hatten gefragt, wohin führt die Weltgeschichte? Und hier bekommen wir die Antwort. Die Weltgeschichte führt nicht nur durch menschliche Macht und Schuld, sondern zweitens, die Weltgeschichte führt vor Gottes Thron. Und Walter Lüthi hat gesagt, wir dürfen Gottes Thron aufgerichtet wissen über den Völkern und über ihren Regenten. Und ich möchte hinzufügen, aber auch über unserem Leben ist dieser Thron aufgerichtet. Und wenn wir in den nächsten Tagen in die Zeitung schauen, dann werden wir, wenn wir etwa von Heiligen Damm lesen, nur eine sehr oberflächliche Beschreibung der Wirklichkeit dort finden, nur eine sehr oberflächliche Beschreibung der Zeitgeschichte. Die Zeitung beschreibt immer nur das Meer und die Tiere. Das kann die Zeitung beschreiben, das Meer und die Tiere. Der Teil der Völkergeschichte, der gewissermaßen auf der Hand liegt. Die Außenseite. Und darum sollten wir neben die Zeitung immer gleich die Bibel legen, damit wir diese größere Wirklichkeit in den Blick bekommen. Damit wir ja nicht vergessen, es muss alles vor den Thron Gottes kommen. Sie müssen alle vor den Thron Gottes treten, wer sie sind, wie sie heißen. Und wir müssen auch alle vor den Thron Gottes treten. Und da hätte dann keiner von uns eine Chance, vor dieser Heiligkeit und Reinheit Gottes zu bestehen, wenn nicht ein anderer für uns eintreten würde. Wenn nicht ein anderer für uns eintreten würde, der vor diesen Thron passt, weil er auch zu diesem Thron gehört. Und von diesem einen, das war die große Entdeckung, als ich diesen Text diesmal so intensiv studiert habe. Von diesem einen reden dann die nächsten Verse, die wir am kommenden Sonntag studieren wollen. Ich will die Ihnen jetzt nur noch vorlesen. Diese Verse 13 und 14, die zeigen dort am Thron, vor dem die ganze Weltgeschichte zusammenkommt, an diesem Thron Gottes, vor dem alle Herrscher und Mächte sich beugen müssen. Da ist der ewige Gott, aber da ist noch jemand. Da ist noch jemand, der mit diesem Alten in engster Verbindung steht. Und das sehen wir schon hier bei Daniel 550 vor Christus. Und da heißt es dann in Vers 13, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Und der, also der Alte, gab ihm, dem Menschensohn, Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollen. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende, das Reich des Menschensohnes. Und wer das Neue Testament liest, der sieht, da ist nur einer, der das Wort Menschensohn in den Mund nimmt. Und der das Wort Menschensohn auf sich selbst anwendet. Da ist nur einer, der sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele dahin zu geben. Dazu ist der Menschensohn gekommen. Markus 10, Vers 45. Und Sie wissen, das ist der Herr Jesus selbst. Der Herr Jesus selbst hat diesen Titel aus Daniel 7 aufgenommen. Schon Daniel hat also von ihm gesprochen. Von Christus gesprochen, dem Menschensohn, weil Gott es ihm damals gezeigt hat. Auch wenn Daniel noch längst nicht alles in seiner vollkommenen Entfaltung begreifen konnte. Und er hat vom Menschensohn gesprochen, weil wir die heilige Wahrheit dieses Trinitatis-Sonntags nur dann ertragen können, wenn da ein Menschensohn ist, der uns unsere Schuld abnimmt. Wenn da ein Menschensohn ist, der für uns eintritt, die wir vor dem heiligen, ewigen Gott nicht bestehen können. Und darum ist das die große Perspektive, über die wir nächsten Sonntag sprechen dürfen. Wir haben heute gesehen, die Weltgeschichte führt durch menschliche Macht und Schuld, aber die menschliche Geschichte führt auch vor den Thron Gottes. Und wir werden beim nächsten Mal noch deutlicher sehen, die Menschengeschichte führt zum Menschensohn. Die Weltgeschichte führt zum Menschensohn Jesus Christus. Dahin führt die Weltgeschichte. Sein Reich steht am Ende. Das macht Daniel 7 unumstößlich klar. Und darum, liebe Mitchristen, wenn Sie zu diesem Menschensohn gehören, wenn Sie Ihr Leben an den Herrn Jesus Christus gebunden haben, der Menschensohn ist, dann können Sie sehr getrost in diese neue Woche hineingehen. Und sie dürfen sehr gelassen all die Meldungen über die Mächtigen und ihre Ziele verfolgen. Ja, wir sollen schon wachsam sein. Wir sollen uns einmischen. Das sollen wir unbedingt noch tun, solange es geht. Aber wir müssen das nicht ängstlich tun. Und sie dürfen auch ganz getrost auf all die Machtgebilde und Bedrohlichkeiten schauen, die ihnen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld zu schaffen machen. All die Dinge, die sich da erheben und sie bedrohen und vor denen sie sich fürchten. All die persönlichen Mächtigkeiten, die uns dort begegnen. All das, wovor wir Angst haben. Auch darauf dürfen sie ganz getrost schauen, denn es muss alles vor den Thron Gottes kommen. Und da am Thron Gottes, da geht's uns gut. Da am Thron Gottes, da sind wir sicher. Warum? Weil der Menschensohn uns unter seine Fittiche genommen hat. Und darum ist das Entscheidende, auf das auch dieser Text zielt, dass wir nur beim Menschensohn sind. Dass nur unser Leben, ihr Leben, dein Leben an Jesus Christus gebunden sein möge. Damit du sicher durch diese Zeit kommst und damit du auf der richtigen Seite in der Ewigkeit ankommst. Ich schließe mit einem alten Theologen, der war todkrank. Er bekam nochmal Besuch von einem seiner besten Freunde und sie sprachen über die Weltlage, sie sprachen über manches, was sie bedrückte und besorgt machte. Und dann zum Abschied sagte der alte Mann nicht mehr viel, aber er sagte dieses eine noch: Eduard, es wird regiert. Es wird regiert. Der allmächtige Gott ist es selbst, der die Geschichte in seiner Hand hält. Und ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strom. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten. Und die Bücher wurden aufgetan. Und ich merkte auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete. Und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus. Denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war. Und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Amen.